Es ist Samstag, der 27. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wir blicken ein bisschen auf das, was sich so angesammelt hat in der Gesellschaft, in der Politik, im Feuilleton, in der Popkultur und auch in uns selbst. Und es gibt ja auch abseits dessen vielleicht auch sportlich das ein oder andere zu berichten. Und deshalb begrüße ich einen Mann, der nicht nur Reporter und Journalist klassischer Prägung ist, sondern auch Fußball-Podcaster und Buchautor. In diesem Falle hat er sich in seinem Buch Nachspielzeiten mal wieder den ganz Großen des nationalen und internationalen Fußballs gewidmet. Darüber, wie sagt der große Philosoph Markus Lanz, darüber wird zu reden sein. Zunächst aber mal sei gesagt, herzlich willkommen, Lukas Vogelsang.
Guten Morgen, Micky.
Das L von Fußball MML, ich grüße dich. Wir müssen zunächst einmal ganz herzlich gratulieren. Unser Edelfan Ella hat Geburtstag. Die ist ja sowohl Apofika Ultra als auch MML Ultra, war auch bei unserer Show in Hamburg unter dem Label Apokalypse und Fotomontage baut sie ehrenamtlich immer diese wahnsinnig geilen Bildkompositionen und Collagen. Da sei ihr herzlich für gedankt. Du, mein lieber Lukas, hattest jetzt, da wir am Freitag reden, am gestrigen Donnerstagabend Premiere deines Buches Nachspielzeiten, moderiert vom großartigen Marco Seifert, dem wir an dieser Stelle auch ganz herzlich nochmal zum Geburtstag nachträglich gratulieren, bevor wir später nochmal auf das Buch zu sprechen kommen. Wie geht's dir jetzt eigentlich?
Ja, ich habe im Haus am See am Rosenthaler Platz meine Stimme verloren. Irgendwann zwischen der fantastischen Anmoderation von Marco Seifert, die wirklich reine Kunst war, und den 90 Minuten danach, 90 Minuten echte Gefühle, weil ich noch Bücher signieren durfte. Du kennst das ja von MML, wenn wir die Live-Shows haben. Es sind dann immer sehr viele Menschen, die sich noch mit uns unterhalten wollen. Das ist natürlich eigentlich sogar der schönste Part dieses Abends. Und der, also sozusagen die dritte Halbzeit, war dann sehr, sehr lang. Und irgendwann ist mir die Stimme abhanden gekommen. Aber ich habe schon heiße Milch mit Honig getrunken heute Morgen, um fit zu sein für dich und Apofika.
Du hattest dann wahrscheinlich gestern wirklich dann so schrödereske Momente, so, ne? Bring mir mal eine Flasche Bier, sonst strecke ich hier und schreibe nie weiter. Es ist ja so, das ist ja immer so eine Art Bürgerdialog, den man dann eingeht, ne? Wenn man dann so auf Live-Tour ist und dann die Bücher signiert und in Kontakt mit den Menschen kommt. Im Falle von MML oder Apofika ist das ja nahezu ausnahmslos ein sehr, 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 sehr angenehmes Stell dich ein. Je nachdem, wer man sonst so ist, kann das ja auch teilweise erschütternd sein.
Es ist auf jeden Fall die schönste Sehnenscheidentzündung, die ich mir vorstellen kann. Also es war ganz toll. Ich grüße auch nochmal alle, die da waren. Und es sind ja auch viele MML-Hörer da gewesen. Viele, die auch Merch anhatten von uns. Also es ist dann immer so wie ein sehr großes Klassentreffen. Also war wirklich eine fantastische Veranstaltung. Ich bin dann aber natürlich auch früher abgehauen, um jetzt fit zu sein für dich und das Geschehen dieser Woche.
Das ehrt dich. Heute ist übrigens der sogenannte Tag des Geruchssinns. Also der Aktionstag wird von dem Institut des Geruchssinns in den USA gesponsert und soll darauf hinweisen, wie wichtig dieser Sinn eigentlich ist. Also alle mit Long-Covid werden an dieser Stelle sagen, ja, ich erinnere mich, ich hatte mal einen Geruchssinn. Alle, die wie ich gerade in Köln sind und in der Nähe der Hohenzollernbrücke unterwegs sind, werden sagen, ach, so Geruchssinn ist meines Erachtens gnadenlos überschätzt. Lukas, du als sensitiver Mensch, der Geruchssinn als solcher, was bedeutet er dir?
Geruchssinn bedeutet ja auch am Ende schmecken. Also ich habe einen Freund, der hat seinen Geruchssinn verloren bei einem Langstreckenflug. Und konnte danach dann auch nicht mehr schmecken. Und das stelle ich mir als jemand, der ja auch sehr gerne sehr gut isst, unglaublich schwierig vor und als sehr großen Verlust. Wo du aber natürlich recht hast, ist, wenn ich heute zum Tag des Geruchssinns in die Berliner S- oder U-Bahn steigen würde, das ist natürlich ein Moment, wo man sich dann denkt, wo ist Danny DeVito als der Pinguin, um einem mal die Nase abzubeißen. Fürs Essen, fürs einfach auch unterwegs sein im Leben ist der Geruchssinn natürlich extrem wichtig. Aber es ist ja immer dieses alte Spiel. Man kennt das, wenn ein paar Leute dann irgendwie zu viel getrunken haben, sitzen zusammen und dann kommen immer diese Entweder-Oder-Fragen. Kennst du das? Was würdest du lieber machen? Und dann würdest du lieber für immer im Dunkeln sein oder für immer schallend laute Musik? Ja? Mhm. Und dann kommt irgendwann die Frage, welchen Sinn würdest du abgeben? Da frage ich dich, welchen Sinn würdest du denn am ehesten abgeben wollen, wenn du müsstest? Also, und wir reduzieren es mal auf Sehen, Hören, Riechen, Schrägstrich, Schmecken.
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich das Riechen, schätze ich mal. Vermutlich wäre es das Riechen, aber ich muss auch sagen, also ich sehne mich nicht danach, ne? Also, aber wahrscheinlich wäre es das, wobei das auch echt schrecklich ist, aber im Vergleich zum Verlust der anderen Sinne ist es, glaube ich, noch der vielleicht verzichtbarste.
Ja, in unserem Metier ist natürlich das Hören auch sehr, sehr wichtig. Ja, also überleg mal, wenn du nicht mehr hören könntest, dann würde ganz viel nicht mehr funktionieren, wie es jetzt
wobei
noch funktioniert.
Wir sind ja in der Medienbranche tätig und wir kommen ja später noch auf einen der legendärsten Vertreter eben dieser zu sprechen. Ich habe bei manchen Vertretern und Vertreterinnen das Gefühl, dass das Hören bzw. das Zuhören jetzt nicht der elementare Teil ihrer Karriere ist und sie es theoretisch auch ohne schaffen würden.
Wie machst du das? Also wie schaffst du es, ohne meine Zettel gesehen zu haben, zu wissen, hier steht bei mir, bei Thomas Gottschalk als Drittes, wer viel sagen will, muss auch mal zuhören. Aber ich möchte ja nichts spoilern, ne?
Gucken mal, wer da spricht.
Lotto-Glückspilz Chico verrät, so viel ist von seinem Gewinn noch übrig. Der Fokus berichtet darüber. 2022 gewann Kürschat, muss man ja korrekterweise sagen, aber der Fokus interessiert sich für sowas nicht. Hilderim alias Chico, 9,9 Millionen Euro beim Lotto. In einem Interview sprach der 43-jährige Luxusliebhaber nun offen darüber, wie viel bzw. wie es heute um seinen Kontostand bestellt ist. Ja, Chico ist wirklich eine legendäre Figur. Er hat wohl mittlerweile 7 Häuser gekauft. 5 davon sind bereits abbezahlt. Also er sagt, von den 10 Millionen ist noch genug da. Über 7 Millionen, um genau zu sein. Aber das ist nicht alles Bargeld. Er hat also sehr viel in Steine investiert. Ich habe mir das mit großem Interesse angeguckt. Es ist aber auch sehr viele Steine in der Dortmunder Nordstadt, wo ich mir jetzt auch nicht, also ich sag's mal vorsichtig, man kann dort günstig kaufen. Das ist richtig. Die Frage ist halt nur, ob in der Dortmunder Nordstadt die Preise mittel- bis langfristig nach oben gehen. Da darf man zumindest berechtigte Zweifel anmelden.
Das größte zusammenhängende Altbauviertel Europas, wenn ich richtig informiert bin, dort in Dortmund. Wahnsinnig schöne Wohnungen, wahnsinnig viel Substanz. Ich frage mich, das ist so ein bisschen wie bei mir der Wedding, der ja seit 20 Jahren kommt. Der Wedding kommt. Die Nordstadt kommt. Ich glaube bei beiden nicht, dass das noch passiert. Deswegen würde ich sagen, hier Fehlinvestition. Und ansonsten habe ich aber gedacht, als ich jetzt das von Chico gelesen hatte, so ein bisschen auch, also in Ansätzen das alte Motto von George Best, ne? Ich habe das meiste Geld in Frauen, Häuser und schnelle Autos investiert, den Rest habe ich einfach nur verprasst. Und das hast du ja ganz oft. Also das ist ja die große tragische Geschichte von diesen Lottogewinnern. Und er scheint ja da mit sich selbst ganz gut die Waage halten
zu können. Ja, er macht eigentlich einen recht substanziellen Eindruck.
Also das wirkt ja sehr aufgeräumt.
Ja, finde ich auch.
Im Gegensatz irgendwie zu
Lothar.
Zu Helga und Dieter aus Mallorca, die dann irgendwie 20 Millionen gewonnen haben. Und ein Jahr später kommt die Bild-Zeitung zum Hausbesuch und es ist nichts mehr. Weißt du, dann kommen die haben dann schon Peter Zwegert dabei mit seinem Flipchart, der sagt, wofür haben sie denn das ganze Geld ausgegeben? Ja, meine Frau ist depressiv, die brauchte 3 Pferde.
Ja, du, also ich bin ja kein Arzt, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich mittel- bis langfristig jetzt als Therapiepferd nicht so richtig der durchschlagende Erfolg war. Also bei Chico ist so, er zahlt sich jetzt mittlerweile wohl selber immer einen Geschäftsführergehalt von 4.000. Dann hat er, also die Bild hat es natürlich komplett aufgeschlüsselt, klar, Mieteinnahmen von 12.000. Er verdient mit Social Media 4.000 und seine Freundin Candice verdient ja 3.200 Euro. Und als Influencerin auch noch 1.000. Und aber demgegenüber stehen Restaurantbesuche 1.500 Euro, Miete 750 Euro. Da muss man sagen, das ist nur wirklich ausgesprochen günstig. Shoppingtour 1.440 Euro. Und für Hotel. Also ich kenne Leute aus der Medienbranche, die haben nicht im Lotto gewonnen und bei denen sind die fix und die flexiblen Kosten höher.
Aber jetzt muss ich dich mal was fragen, als Medienkenner und auch Medienphilosoph. Also du beobachtest das ja alles immer sehr eng. Und du hast ja auch den Werdegang von Chico verfolgt, das habe ich nicht so getan.
Ja.
Was würdest du denn sagen, in 2, 3 Sätzen ist das Faszinosum Chico? Also warum interessiert das die Leute? Oder wie Mike Nöcker sagen würde, warum triggert es die Leute derart?
Mhm. Ja.
Warum geht man hin und sagt, boah, da ist der Chico auf dem Cover von der Bild, das nehme ich jetzt mal am Kiosk mit, weil der interessiert mich, der hat knapp 10 Millionen gewonnen, ja, ist ja schön, ist ja ein Glücksritter, man kann ihm das gönnen, aber was ist die Geschichte? Ist es dass man hofft, also man hofft sozusagen auf den Absturz, also als Heckenschütze der Biografie hofft man auf den Absturz und lechzt danach, naja, der so viel Glück kann ja ein Mensch nicht haben, mal gucken, was als nächstes passiert und wenn er es durchgebracht hat, oder was ist es?
Also ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Das eine ist so ein bisschen der DSDS-Faktor, dieses es ohne Talent nach ganz oben zu schaffen, zumindest monetär. Das macht ja seine Botschaft auch immer so ein bisschen bröselig, weil er ja sagt, Leute, macht's wie ich. Aber du sagst, ja, aber du man kann's nicht machen wie du. Man kann sich an dir kein Beispiel nehmen in dem Sinne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es so läuft wie bei dir, ist genau dieselbe, wie dass ich jetzt vor die Tür gehe und vom Blitz getroffen werde. Das funktioniert nicht ganz, aber es ist schon immer noch irgendwie dann doch auch so eine sozialdemokratische Aufsteigergeschichte, weil der Kauf und das Ausfüllen eines Lottoscheins in gewisser Hinsicht ja auch immer zu so einer deutschen sozialdemokratischen Tätigkeit gehörte. So morgens aus dem Haus gehen, vor der Arbeit, Lottoschein. Das ist ja irgendwie auch etwas zutiefst Deutsches in seiner Routine. Das andere ist natürlich, wie du richtigerweise sagst, das Warten darauf, dass der Absturz kommt. Und zwar nur damit der Deutsche, in dem ja auch immer ein Anzeigenhauptmeister schlummert, sagen kann, ja siehste, das haben wir ja alle kommen sehen. So. Und da mengt sich was rein. Aber der Typ ist natürlich wahnsinnig sympathisch. Also der saß bei mir im Kölner Treff zusammen mit Elke Heidenreich und die haben natürlich total gebondet, weil der halt so eine, der ist ja fast ein bisschen so wie Max Kruse, nur ohne sein fußballerisches Talent. Und irgendwie hat er was Rührendes.
Ich muss sagen, diese Lotteriesache, ich dachte auch immer, das wäre was sehr Deutsches. Dann war ich ja jetzt 3 Wochen auch Curaçao in der Karibik und dort ist an jeder Ecke, wirklich an jeder Ecke, egal ob die Straße geteert ist oder staubig, an jeder Ecke in rosa oder grellgelb eine Lotterie. Also ein Lotterieladen, wo man reinlaufen kann mit riesen Billboards, mit riesen Werbung. Also das ganze Land ist täglich im Lotteriefieber. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie da das Bruttoinlandsprodukt ist oder das Durchschnittsgehalt der Menschen auf Curaçao, aber ich glaube, es ist ungleich niedriger als in Deutschland. Und trotzdem schleppen die zu großen Teilen ihr erwirtschaftetes Geld, ihr hart verdientes Geld in diese Lotterien. Also da, wo bei uns eine Tankstelle ist oder ein Späti, ist auf Curaçao eine Lotterie. Und die Leute stehen dort Schlange. Jeden Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Woanders ist es auch beschissen.
Wir bleiben mal im Bereich des Globetrottens. Giftige Bisse, australische Ärzte rufen auf, bitte keine Giftschlangen mitbringen. Der Kölner Stadtanzeiger berichtet darüber, ungewöhnliche Bitte in Australien. Ärzte und Mediziner haben Patientinnen und Patienten aufgerufen, keine Giftschlangen mehr mit in die Notaufnahme zu bringen. Dem ungewöhnlichen Aufruf gehen mehrere Fälle voraus, in denen Personen Giftschlangen nach einem Biss eingefangen und mit ins Krankenhaus gebracht haben, berichtet unter anderem ABC Australia. Ein Klinikdirektor warnt nun auch öffentlich vor Gefahren. Das finde ich natürlich wahnsinnig. Nicht witzig. Also du wirst von so einer Brown Snake gebissen, du weißt aber jetzt nicht genau, was es ist. Das Ding ist halt einfach, also das Einzige, was du sagen kannst, das hat keine Beine, das hat schuppige Haut, das wird eine Schlange sein. Ich nehme sie direkt mal mit in die Notaufnahme und man will ja auch wissen, welches Serum man dagegen dann bekommt. Und da sagen die sich, dann nehme ich es mit. Nur in der Notaufnahme und im Krankenhaus, dann sagt das Personal, dann ist uns hier ein bisschen zu heikel, wenn jetzt jeder einfach seine Spinne oder Schlange mitbringt.
Also A, ist das ja Schlange stehen im eigentlichen Sinne in der Notaufnahme.
Das ist absolut korrekt.
Und B, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin da nicht so bewandert, was diese Schlangen und ihr Gift angeht. Aber wenn die einmal gebissen haben, ist das dann eher wie die Biene, die sticht und stirbt? Oder die Wespe, die nochmal stechen kann? Weil wenn nämlich diese Schlange öfter beißen könnte und du hast sie dabei, das ist ja dann Superspreading der ganz anderen Art.
Also das bringst ist absolut mit, korrekt. Ja.
Und dann hast du ganz schnell nicht Snakes on a Plane. There are motherfucking snakes on a motherfucking plane. Samuel L. Jackson, sondern in der Notaufnahme. Emergency Room trifft Snakes on a Plane. Und dann ist natürlich was los. Also die Idee ist nicht so gut. Man würde ja auch nicht darauf kommen, wenn man hier im Tiergarten vom Pitbull angefallen wird, den Pitbull einzufangen und den mit in die Charité zu nehmen.
Das ist absolut richtig. Also ich weiß ja jetzt auch nicht, wie man die dann da einfängt. Ob man dann irgendwie so eine Cargo-Weste hat oder packt man die sich oben links in eine Tasche oder in den Hitpack, damit der endlich auch mal für was gut ist. Der Transport scheint mir an sich auch schon jetzt nicht so besonders einfach zu sein. So eine Schlange, soweit ich richtig informiert bin, kann aber natürlich mehrfach zubeißen. Also sie hat erstmal ordentlich Gift abgesondert und produziert wieder neu. Die Schlange stirbt ja nicht, wenn sie gebissen hat. Sondern die sagt, die beißt dann irgendwie den Joe aus Australien und sagt dann so, ich muss jetzt weiter, ich habe noch einen Termin im Dschungelcamp und du hast es ja richtigerweise gesagt, wenn man hierzulande von Schlangen in den Notaufnahmen spricht, dann ist er nun wirklich anders gemeint. Und da sitzen sie. Es ist einfach ein ganz anderes Land. Das muss man einfach sagen. Für gewöhnlich stirbt ja in Australien auch niemand mehr an einem Schlangenbiss, weil die ja für alles ihre Serien haben. Man kennt das ja, ne?
Kann da noch eine sehr traurige Geschichte erzählen. Alter Arbeitskollege meines Vaters, der wurde in Australien von eben dieser Brown Bridge Snake gebissen.
Ja, ja.
Ist dann ins Krankenhaus gekommen und der ist wirklich eines furchtbaren Todes gestorben, weil was da passiert ist, dass sich die Haut anfängt abzulösen und du verblutest durch die Haut. Und wie wir wissen, die Haut ist ja das größte Organ. Ich stelle mir das wirklich furchtbar vor. Wenn es halt nicht schnell genug gegangen ist, wenn da niemand weiß, wie er das behandeln kann. Also dann wiederum verstehe ich, dass du das Ding vielleicht in einem Glas mitbringst und sagst, guten Tag, mir geht's nicht so gut. Wäre vielleicht ganz hilfreich für mich, wenn wir jetzt in der nächsten Stunde rausfinden, welches Antiserum sie benutzen müssen, um mich hier noch zu retten. Also das war eine unglaublich traurige und tragische Geschichte damals. Die habe ich so am Rande mitbekommen. Und das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, naja, Australien war ich ja schon zweimal. Und man wurde ja noch immer gewarnt, wenn ihr eure Stiefel vor dem Zelt stehen lasst, guckt morgens hinein, da könnte einer dieser Schlangen sein. Und dann sagt man, ja gut, immerhin habe ich dann schon im Zelt diese tellergroße Riesentarantel besiegt.
Oh Gott.
Das ist nicht so ganz meins, muss ich sagen, dort in Australien. Also da bin ich dann auch zu großer Phobiker.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Fun Fact des Tages.
Kokain in Supermärkten entdeckt, versteckt in Bananenkisten, so berichtet es die BZ. In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg haben Mitarbeiter Kokain entdeckt, versteckt in Bananenkisten, möglicherweise 1 Millionen Pfund. Ich glaube unter anderem im Lidl und so. Also ist jetzt völlig klar, Werber interessieren sich jetzt verstärkt für Lidl und zwar jetzt nicht aus im beruflichen, also stelle ich mir jetzt gerade vor, ne? Also mit dem Koks-Taxi direkt ab zu Lidl. Also es ist wie so eine, ich habe es ja hier im Podcast die Tage erzählt, bei Costco gab es Goldbarren zu kaufen. Und wenn jetzt die Meldung kommt, es gibt Koks im Lidl, bis das aufgeklärt ist, dass das nicht so ein Äquivalent zu einem Billig-Champagner ist, du musst ja dann im Grunde genommen alle vom Berg heilen, musst ja sagen, Leute, ihr habt euch vertan.
Aber da kann man doch mal allen deutschen Filmemachern draußen sagen, vielleicht die beste noch nicht gedrehte Netflix-Serie, eine Melange aus Die Discounter und Narcos. Also bisschen Kartell, vielleicht auch so ein bisschen 4 Blocks und dann aber doch irgendwelche Kids, die dann mal ihr eigenes Produkt getestet haben, dann mit dem Gabelstapler freidrehen. Früher wäre der Gag natürlich hier in Ostberlin gewesen, ja, wäre doch schön, wenn wir in dem Karton Kokain noch ein paar Bananen gefunden hätten. Aber ansonsten habe ich sehr gelacht und ist natürlich auch einfach, es ist natürlich so ein bisschen die Spinne aus der Yucca-Palme oder so, diese alten Geschichten ins Extreme gedreht, ne? Du machst die Bananenkiste auf und dann hast du eben schon die ersten zwei Staffeln Narcos da in der Kiste. Hervorragend und es passt so wunderbar zu der Stadt. Ich habe ja zwei Discounter hier im Wedding direkt vor der Tür. Ich werde mal direkt runtergehen und gucken, was sich dort finden lässt. Und da muss man aber auch sagen, ist es nicht nur eigentlich die radikale Weitererzählung der Geschichte, jetzt haben wir endlich hier Cannabis legalisiert.
Ja.
So, und gerade in Berlin, es riecht noch mehr nach Festival hier in den Straßen Berlins.
Ist es eigentlich so, weil ja. In Colorado und Co. und auch in Kalifornien, wo es ja schon seit längerer Zeit legal ist, da riecht es ja wirklich an jeder Ecke und Ende. So, Niki berichtet es immer, wenn sie auf Reisen ist und so, dass dieser Geruch allgegenwärtig ist. Und das ist jetzt in Berlin auch schon der Fall, ja?
Ja, es ist ja Tag des Geruchssinns. Und ich kann sagen, stimmt, ich verlasse natürlich mich auf meinen Geruchssinn und es riecht mittlerweile mehr nach Gras. Aber Berlin sagt dann natürlich, Gras, holt mal Bier. So, dann machen wir Koks im Discounter. So, ich bin aber gespannt, das wird ja noch Nachdreher geben, ne? Also, da werden ja die Kollegen vom Boulevard auch nochmal draufschauen. Ich bin gespannt, wo es dann am Ende herkam und warum und wo ja dann auch am Ende Köpfe rollen müssen, ne? Also, das kolumbianische ist Krawatte ist ja direkt dann auch das Outfit of the Day für diejenigen, die diese Kisten im Discounter verloren haben.
Ich gehe fest davon aus, Markus Söder wird sich da auch noch zu Wort melden, ne? Bei Berlin, Failed State und Bayern, das ist ja alles, darf ja alles nicht ausgelassen werden. Ist glaube ich, ein relativ normaler Vorgang mit dem Koks in den Bananenkisten und die eine oder andere wird halt immer rausgefischt, meistens ja schon an den Häfen oder an den Grenzen. In diesem Falle gelangt es jetzt in den Lidl. Nicht, dass das noch irgendwie der ist, wo Merkel immer einkaufen geht, ne? Dieser Hit-Supermarkt, kennt man ja auch die Bilder, Merkel geht hier einkaufen und irgendwann wundert man sich, warum sie das Buch plötzlich in der Hälfte der Zeit fertig geschrieben hat. Also es ist, also wir bleiben da mal dran.
Koks-Kanzlerin legt Biografie vor.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Bären überraschen Touristen. Der schlägt sie mit Karate in die Flucht. T-Online berichtet das. Bei einem Ausflug zu einem Wasserfall kommen plötzlich zwei Braunbären aus dem Gebüsch. Ein Tourist weiß sich jedoch zu helfen. Mit dem Falschen angelegt haben sich zwei Braunbären in Japan. Ein 50-jähriger Karatesportler schlug die Raubtiere mit Karate-Tritten in die Flucht, wie Polizei und Medien am Donnerstag berichteten. Der Tourist Masato Fukuda aus der zentraljapanischen Region Aichi besuchte am Donnerstagmorgen einen Aussichtspunkt an einem Wasserfall auf der Insel Hokkaido, als plötzlich zwei Braunbären aus dem Gebüsch kamen, wie die Zeitung Mainichi berichtete. Was für eine absurde Situation, dass du halt einfach dann auch gleich zwei Braunbären hast, die dann so, als wollten sie ihn abziehen, so, du gib mir dein iPhone.
Erstmal ist es ja die aktuelle Twix-Werbung weitergedreht. Also ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Camper
stimmt.
Im Wald.
Ja.
Und der eine sagt, Mensch, es ist so knusprig und es gibt zwei davon. Und dann sitzen halt im Dickicht zwei Bären und schauen auf die Camper und sagen genau denselben Text. Weil, Obacht, die gleich die Camper essen. Das ist nämlich die Pointe dieser Twix-Werbung, was ja früher, wie du weißt, Raider hieß. So, aber das ist sozusagen so ein bisschen die Verbildlichung des Ganzen. Und dann habe ich aber gedacht, ey, jetzt hört doch mal ganz kurz auf, Japan. Wie sehr kann man denn in einem Klischee leben? Da kommen irgendwie zwei ungestüme Braunbären raus,
Wahnsinn,
wo du sagst, komm, wir schlagen die mit Karate in die Flucht.
Ist das nicht witzig? Ist wie so eine TKKG-Folge, ne? Wo völlig klar ist, dass der Asiate auf jeden Fall Karate kann. Die Bären haben, wahrscheinlich sind die kurz vorher, haben die noch im Gebüsch gesteckt und haben gesagt, ja, so machen sie ihren Gag gemacht. Ja, klar, und dann kann der Karate, zwinker, zwinker. Und da kommen sie dann raus und wollen den, ich stell mir auch richtig vor, wie der eine Bär den schubsen will und der andere Bär kniet schon hinter ihm so in den Kniekehlen, dass er hinten über ihn rüberfällt, wie auf dem Schulhof. Und dann tritt er die halt einfach mit Karate, schlägt er die in die Flucht. Ist natürlich sensationell.
Aber natürlich auch mit Geräuschen unterlegt, wie früher bei Terence Hill und Bud Spencer.
Natürlich. Usch.
Ja.
Das war eine Schelle, was? Jetzt kriegst du einen Drehkick. Roundhouse-Kick mit Roundhouse. Also es ist schon Roadhouse. Das ist schon, aber es ist so witzig. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Vor allem, du hast ja normalerweise, wenn so ein Bär vor dir ist, ein Bär, hast du einfach keine Chance. Der Bär ist ja schneller, er ist stärker, er kann besser klettern. Du hast einfach keine Chance. Und dann sagt der Japaner sich mit seinen 50, wahrscheinlich auch mit so einem Jason Statham-Mindset, weißt du was, ich verroll die beiden jetzt einfach. Und die Bären total irritiert. Und ich glaube, Irritation ist auch gerade im Umgang mit Tieren wahrscheinlich auch der große Schlüssel zum Erfolg. Die haben ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass der da plötzlich anfängt, da die Luft zu zerhacken und den so einen Drehkick zu geben. Ist natürlich toll. Einfach toll.
Ich habe ja überlegt, ob das vielleicht Katsuyoshi Miura sein könnte. Der Fußballer, der mit über 50 ja immer noch professionell seinem Sport nachgeht. Seit, glaube ich, 35 Jahren ist der jetzt Profi. Er hat jetzt gerade wieder bei einem neuen Verein angeheuert und hat gesagt, hier, Jungs, habt ihr euch aber mit dem Falschen angelegt.
Jetzt kommt man auf jeden Fall langsam dahinter, warum die Japaner die ältesten Bürger der Welt stellen. Ne? Wenn die also so mit ihren natürlichen Feinden umgehen, dann weiß ich Bescheid. Einer hat es übrigens nicht geschafft.
Das hat mich traurig gemacht.
Und dann bleibt der Hocker plötzlich leer. So schreibt Johannes Schneider in der Zeit darüber, dass die Simpsons sich von einer Serienfigur getrennt haben, die seit der ersten Stunde dabei gewesen ist. Larry. Larry war der große Schweiger, dessen Tod manches über den Kneipenkosmos verrät. Ein sehr schöner Text von Johannes Schneider. Und Larry ist also im Original hieß er eher Barfly. Und er war ein Teil des festen Ensembles in Moe's Taverne. Wie sagte Homer einst zu Marge, als er kurz davor war, Verbot in Moe's Taverne zu bekommen. Aber Marge, das sind doch meine Freunde, Lenny und Karl und der Typ, der mich immer Bill nennt. Und der Typ, der ihn immer Bill genannt hat, das wird wahrscheinlich Larry gewesen sein, der wortlos immer da saß mit seinen drei Haaren auf dem Kopf, die ihm so strähnig vom Kopf hingen. Und der ist gestorben.
Wenn er dann mal gesprochen hat, ne? Also,
ja, wenn er überhaupt gesprochen hat. Hat er jemals ein Wort? Ich weiß es gar nicht.
Also ich habe ja mit Johannes Schneider lange beim Tagesspiegel zusammenarbeiten dürfen. Er war auch auf der Premiere gestern. Wir haben nochmal drüber gesprochen.
Ach, wie schön.
Also was er nochmal gut zusammengefasst hat in diesem Text, den ich natürlich auch gelesen hatte gestern direkt, weil ich ihn bei ihm auch auf Instagram gesehen hatte und mich so gefreut habe, weil Simpsons und Kneipe, da kommt ja ganz viel zusammen. Und was er so schön beschrieben hat, ist nochmal, die Simpsons oder die Macher der Simpsons lassen ja ganz selten überhaupt Figuren dauerhaft sterben. Also das bekannteste Beispiel ist Maud Flanders, die mittlerweile, glaube ich, seit 21 Jahren oder 23 Jahren nicht mehr im Simpsons-Universum unter uns weilt. Und es passiert ganz selten. Und jetzt haben sie ja einen Nebencharakter sterben lassen, der aber der Mann, der hinten schweigend an der Theke steht oder sitzt, der steht ja für viel mehr. Also der ist ja nicht nur eine Nebenfigur, sondern der ist ja stellvertretend für ganz viele, die wir ja in einer Eckkneipenkultur, du kommst aus dem Ruhrgebiet, ich wohne im Wedding als Berliner, wir kennen das ja auch. Und in Hamburg kennt man das auch. Das sind ja die, die immer da sind, die nie nach Hause gehen, die man dort immer antrifft, die Stammgäste und Spiegeltrinker, die so lange da sind, bis sie eben nicht mehr da sind und dann auffallen. Und ich habe nochmal an das Buch Der goldene Handschuh gedacht. Da heißen sie die Schimmligen.
Ja.
Im goldenen Handschuh sitzen sie hin, die da quasi wohnen und mit dem Barhocker ja auch verwachsen sind, bis dann halt einer einfach vom Hocker fällt und nicht mehr dabei ist. Und das gibt, finde ich, diesem Abgang von Larry, dem Tod von Larry, auch eine gewisse Tiefe und auch Tragik, weil er für etwas steht. Und die ganz Wahnsinnigen können natürlich auch noch das Kneipensterben an sich hineinlesen, wenn sie möchten.
Endgültig zu weit gegangen.
Brisante Chronik, Besserwisser Rangnick und der FC Bayern. Der Bayerische Rundfunk hat einen kleinen Text darüber geschrieben, beziehungsweise Hannes Nebelung. Schon über 20 Jahre ist es her, da schwang sich Ralf Rangnick erstmals zum großen Bayern-Widersacher auf. Mit Schalke 04 lieferte sich der Fußballprofessor einen spannenden Meisterschaftskampf mit dem Primus aus München. Am Ende wurde Rangnick deutlich in seine Schranken gewiesen. Es sollte der Startschuss für eine immer wieder aufflammende Rivalität mit dem FC Bayern und speziell mit Uli Hoeneß werden. Derselbe Uli Hoeneß, der ja dieser Tage mutmaßlich auch von Max Eberl konsultiert wird, wenn es darum geht, sollen wir diesen Ralf Rangnick oder wie Uli Hoeneß mittlerweile sagt, einen tollen Mann, ja, sollen wir den jetzt holen oder nicht? Ralf Rangnick und der FC Bayern, mein lieber Lukas, was ist das eigentlich? Was war das und was könnte es werden?
Das könnte am Ende die große Genugtuung des Ralf Rangnick sein. Weil wenn wir uns mal zurückerinnern, der Mann, der im aktuellen Sportstudio am Flipchart stand, bei Michael Steinbrecher, glaube ich, damals.
Als er noch Trainer von Reutlingen war,
genau,
ne?
Genau, und den Fußball und also den Deutschen das erste Mal überhaupt die Viererkette erklärt hat.
Ja.
Und jetzt geht er zum FC Bayern oder eventuell würde er zum FC Bayern gehen. Es ist ja alles noch Spekulation. Es ist natürlich der große Triumph von Flipchart-Ralle, weil er, nachdem er immer so ein bisschen verschmäht wurde vom Establishment und über Umwege es ja in die Spitze des Fußballs geschafft hat, ja dann jetzt doch zum Klassenprimus geht. Und ich finde das so interessant, weil er natürlich einen der großen Bayern-Konkurrenten hochgezüchtet hat, indem er dieses Imperium bei Red Bull, also in Leipzig, das ist ja in seiner Verantwortung groß geworden. Also aus der vierten Liga in die Champions League zum DFB-Pokal, das verdankt Leipzig ja zu großen Teilen Ralf Rangnick und seiner Arbeit, weil er immer ein Visionär war. Was ich mich aber frage ist, du jagst einen Thomas Tuchel vom Hof mit der Begründung, naja, vielleicht ein bisschen zu eigensinnig, zu starkköpfig und ein bisschen zu wenig Menschenfänger.
Mhm.
Und sagst dann, wen holen wir denn da als Reflex? Ja komm, Ralf Rangnick. Also, es ist doch merkwürdig.
Ich musste erstmal wieder mir seine Vita aufrufen, weil ich teilweise nicht mehr genau wusste, wann er zu welchem Zeitpunkt war, bei welchen Stationen war. Also ich wusste, er war damals Trainer in Reutlingen, beziehungsweise danach, ich glaube als Ulm-Trainer, ich muss mich korrigieren, als SSV Ulm-Trainer stand er an der Flipchart im Sportstudio.
Armin Fee war bei Reutlingen.
Ja, er war auch bei Reutlingen, aber er war vor seiner Station in Ulm in Reutlingen, dann war er Trainer vom VfB Stuttgart. Hannover zum Beispiel habe ich komplett vergessen, dass er danach dort war. Woran ich mich natürlich erinnere, war, als er beim FC Schalke war, 2004, 2005, als er noch von Rudi Assauer als Rolf Rangnick, weil er noch nicht so genau wusste, wer ist er jetzt eigentlich. Und dann ging es ja los mit Hoffenheim, da hat er, glaube ich, erstmal für ein richtig großes Hallo gesorgt. Er war derjenige, der dafür gesorgt hat. Wie sagte er dann wiederum, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie zum FC Bayern gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, kommen Sie nach Hoffenheim. Und das war dann, jetzt reicht es. Ja? Das wird langsam zum Problem mit dem. Da ging es, glaube ich, los, dass Hoeneß langsam anfing, sauer zu werden.
In der Zeit, als er in Hoffenheim war, habe ich ihn in Sinsheim auch getroffen zu einem sehr langen Interview. Und das ist echt ein Mensch, der den Fußball verstanden hat. Der aber als Fußballlehrer, wo ich mir nicht so sicher bin, ob er auch den Menschen verstanden hat.
Ist also das so, ja? Das alte, ja, ist
Problem.
Das so?
Also ich glaube, das hat sich auch nochmal gewandelt. Auch Ralf Rangnick hat sich verändert, so wie wir zwischendurch ja auch mal Tuchel eine Veränderung des Charakters angedichtet haben. Beziehungsweise
Jupp Heynckes zum Beispiel Heynckes ist, glaube ich, derjenige, der sich sehr verändert hat. Ja.
Also ich glaube auch jetzt die Arbeit nochmal als Nationaltrainer, die Anerkennung auch, dass auch große internationale Vereine sich um ihn gerissen haben, wird ihm da auch nochmal irgendwie geholfen haben in dieser Selbstfindung. Ich finde es spannend, weil ich glaube, Ralf Rangnick hat tatsächlich, was das Fußballwissen angeht, die Größe für den FC Bayern. Nur ich möchte mit einem Zitat aus diesem Part scheiden von Paolo Maldini, der als vor ein paar Monaten im Raum stand, dass Rangnick vielleicht zu dem AC Mailand gehen könnte, gesagt hat, der oder ich.
Gucken mal, wer da spricht.
Til Schweiger. Bäh. So wird er zitiert in der Zeit. Katrin Gilbert, Hans-Bruno Kammertöns haben ihn besucht und gesprochen. Ein Mann, um den man sich auch durchaus Sorgen gemacht hat und durchaus Sorgen machen durfte, dem es körperlich nicht so besonders gut geht, weil er eine Wunde am Bein hat, an der er ewig laboriert. Er hat einen Keim im Körper. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt, weiß man, wie absolut todesbeschissen so etwas ist und wie sehr man dann auch daran kratzt, dass dieses Bein, dieser Unterschenkel möglicherweise abgenommen wird. Also das ist wirklich echt keine gute Angelegenheit. Da wünschen wir ihm von Herzen gute Besserung, ich zumindest. Und jetzt geht's halt unter anderem auch darum, dass Til Schweiger ja bekanntermaßen Probleme mit Alkohol hat. Und dann ist zum Beispiel die Frage, wie belohnen sie sich? Und dann sagt Schweiger, bis vor kurzem mit viel gutem Rotwein, mit zu viel gutem Rotwein, um genau zu sein. Aber ich habe in meiner Therapie gelernt, dass so aus einer Belohnung ganz schnell eine Bestrafung werden kann. Die Frage ist, was meinen Sie damit genau? Naja, wenn du zu viel trinkst, hast du am nächsten Morgen einen schrecklichen Hangover, der im Alter immer schlimmer wird. Deine Kinder und Freunde sagen dir, wenn du im Vollsuff wieder alle verletzt hast. Deshalb will ich nun erstmal gar keinen Alkohol mehr trinken. Ich weiß, dass ich das kann. Früher habe ich vor einem wichtigen Dreh oft ganz auf Alkohol und Zucker verzichtet. Nun belohne ich mich also mit einem Spaziergang über die Finca, streichle meine Tiere, die Schweine, die drei Hunde. Heute Abend kommen noch 5 Kühe dazu. Am schönsten ist es, wenn auch noch meine Kinder da sind. Das hört sich doch erstmal ganz gut an, finde ich.
Ja, also ich finde, einer der wichtigsten Sätze in diesem Interview fällt ein bisschen später. Denn da sagt er zum Ende, als er die Geschichte erzählt, wie es zu der Schelle, Ohrfeige, wie auch immer am Set.
Er sagt, es sei ein Klaps gewesen.
Genau. Und ja, dann ist doch dieser schöne Satz, der fast verloren geht, aber den man gerne auch nochmal vorlesen kann. Außerdem habe ich nicht am Set gesoffen, wie es so oft hieß. Ich hatte noch Standgas von der vorigen Nacht, als ich ans Set kam. Ja. Das ist ein Unterschied. Und dann möchte ich aber sagen, weil das danach war, und du hattest diesen Part gerade vorgelesen mit der Belohnung. Vorher, es gibt ja eine Einstiegsfrage, und ich möchte das gerne nochmal vorlesen, weil das ist ganz große, also das ist schon so eine deutsche Tragweite. Da fragen sie ihn, ihr Entdecker, der Regisseur Bernd Eichinger, hörte sehr laut Arien von Maria Callas, um sich zu entspannen. Dann die Frage, wie belohnen sie sich? Und dann sagt er, also jedenfalls nicht mit der Callas. Ich finde Opern bescheuert. Wenn Bernie damals in Beverly Hills, ich habe ihn immer im Sommer 6 Wochen besucht, die Callas aufgedreht hat, bin ich schnell mit Wodka spazieren gegangen. Wodka beim Spazierengehen? Wodka war sein Hund. Der hieß so. Und da habe ich gedacht, an der Stelle dachte ich, du musst doch jetzt sofort rausgehen und das Leben von Til Schweiger verfilmen. Am besten als 10-Teiler für Netflix. Also der Moment, wo er sagt, er ist mit Wodka spazieren gegangen. Und dann ist aber Wodka nur der Hund von Bernd Eichinger. Das macht bei mir so viel auf. Mhm, das ist so 90er Jahre. Das ist Chateau Marmont, da kommt alles zusammen. Total. Und dann bist du irgendwann auf Mallorca auf der Finca. Also ich möchte, dass es irgendwann diese Serie gibt. Sie könnte natürlich Der bewegte Mann heißen oder auch Zweikornaffen.
Und Schweiger wird natürlich gespielt von Schweighöfer, ne? Völlig klar. So als bittere Pointe, ne? Als gemeine, gehässige Pointe. Ich habe ja Schweiger auch bei Hotel Matze nochmal kennengelernt als jemanden, den ich auch im Selbstbetrug für absolut glaubwürdig halte. Also ich finde den, der macht auf mich einen aufrichtigen Eindruck. So wie ich ihn dort wahrgenommen habe, ist er mir bedeutend sympathischer als das Gros seiner Kritiker, wenngleich völlig klar ist, dass er natürlich reichlich problemumwittert ist, dass da einiges aus der Balance geraten ist und dass da jemand versucht, wieder irgendwie klarzukommen und auch so ein bisschen den Weg zurück ins Establishment zu finden, was nicht so ganz so einfach erscheint.
Was mir gar nicht so bewusst war, dass er wohl eine jetzt über Jahre andauernde, aber auch mir sehr einseitig erscheinende Privatfehde mit Jan Böhmermann ausficht. Also er hat schon vor paar Jahren gesagt, beim Playboy bin ich auf Platz 10 gelandet, 9 Plätze hinter dem Vollspacko Jan Böhmermann. Also das, er arbeitet sich so ein bisschen an dem ab, das fand ich ganz interessant und nimmt da ja auch kein Blatt vor den Mund. Also man würde jetzt denken, mit 3, 4 Shitstorms im Rücken und dem, was gerade passiert, fährt man ein bisschen runter, weil man auch sagt, pass auf, ich bin da jetzt in dieser Privatklinik, ja, die behandeln meine Keime, vielleicht behandeln sie auch meine Dämonen. Also den Alkoholismus, die Trunksucht. Ich fahre jetzt mal ein bisschen runter. Aber selbst in diesem Interview mit der Zeit, das finde ich viel spektakulärer, ja am Ende genauso autorisiert werden musste.
Ja, ja, absolut.
Also da ist ja nochmal, über dieses Interview, Micky, ist ja nochmal jemand drüber gegangen und hat gesagt, so Herr Schweiger, wollen Sie das wirklich so, dass das in der Zeit steht? Ja komm, dann steht in der letzten Antwort auf die Frage, Jan Böhmermann, sind Sie sich schon mal begegnet?
Ja,
und dann
sagt
er, wenn ich den treffe, das hatte ich mir mal geschworen, kriegt der eine fette Schelle. An dem Ende eines Interviews, wo es darum geht, ob er gewalttätig am Filmset gewesen ist, sagt er, ich wollte eigentlich Jan Böhmermann, eigentlich wollte ich den verkloppen. Vielleicht, weil der 9 Plätze vor mir im Playboy war, vielleicht, weil er einfach ein großer scheinheiliger Kritiker ist meiner Arbeit und meiner Person. Nee, aber ich dachte, wenn ich den sehe, dann hau ich dem richtig aufs Maul.
Ist das nicht
so witzig? Und dann sagt er, Gott sei Dank habe ich nicht auf das Teufelchen in meinem Kopf gehört, sondern auf das Engelchen und habe ihn verschont, nachdem er ihn dann mal irgendwie in der Lufthansa-Lounge an einem Flughafen dann doch gesehen hat. Also das ist alles schon, na sagen wir mal, er sendet Mixed Signals in diesem Interview. Also ich kann ihn danach nicht besser einschätzen, muss ich sagen.
Ja, ich finde, dem ist wenig hinzuzufügen. Also er ist zumindest, sagen wir mal, die Figur in Moe's Taverne, die Matt Groening nicht eingefallen ist.
Ja, aber es hat ja auch Züge von Rainier Wolfcastle.
Ja, absolut, absolut.
Bei näherer Betrachtung muss ich feststellen, dass ich Slipper trage.
Das gibt's doch gar nicht.
Rechtsruck bei junger Generation. Nicht nur die Taz macht sich Sorgen über diese Studie, dass die Stimmung bei Jugendlichen, vor allen Dingen bei den 14- bis 29-Jährigen, immer schlechter wird. Und 22% eben dieser würden zumindest gemäß dieser Studie AfD wählen. Also Jugend in Deutschland heißt die Studie. Das ist schon nicht ganz uninteressant, wobei ich den Titel Rechtsruck bei junger Generation, das ist natürlich auch ein bisschen sehr kurz gesprungen. Es geht ja um sehr viele Gefühle, die Jugend von heute hat. Und Lukas, auch du warst mal jung, du bist 85er Jahrgang. So mit 14 bis 29, was hat dich denn damals so, gut, 29 ist ja noch gar nicht so lange her, aber mit 14, was hat dich denn damals so umtrieben? Also was waren deine Sorgen? War es auch Inflation und Krieg?
Ich werde jetzt mal ganz alt. Ich werde jetzt, pass auf, mit den folgenden drei Sätzen werde ich ganz alt. Wir sind damals zwischen 14 und 19 tatsächlich in Spandau am Stadtrand von Berlin aus der Schule gekommen. Jetzt kommt, das ist fast eine Plattitüde, haben unseren Ranzen oder unseren Eastpack in die Ecke gepfeffert, haben noch so mit Mühe und Not ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Und dann sind wir bei uns am Wald auf diesen geilen Freiplatz, wo man 4 gegen 4 spielen konnte, und haben einfach Fußball gespielt. Wir sind noch diese Generation. Und ich musste feststellen bei Gemischtes Hack, dass selbst das bei Tommy Schmidt noch so ist, der ja noch ein paar Jahre jünger ist als ich, aber wo man ja wirklich noch anrufen musste. Also ich kenne ja heute noch die Nummern, die Telefonnummern meiner Freunde von damals auswendig. Ich könnte heute noch die Mütter dort anrufen und sagen, guten Tag, nur ist Yannick nicht mehr zu Hause, weil Yannick wahrscheinlich jetzt woanders ist.
Frau Bettmann, ist ja Ralf zu Hause? Der Ralf ist schon vor 25 Jahren ausgezogen. Ja, gut, okay, sicher, aber.
Ja, den finden Sie jetzt im goldenen Handschuh in der Ecke da hinten. Naja, gut, aber was ich sagen wollte ist, wir waren auch nicht politisch und wir hatten, glaube ich, auch nicht diese Sorgen dort. Also das ist, wenn du mich jetzt nach einer Ad-Hoc-Erinnerung fragst, ja. Weil wir haben einfach viel Fußball gespielt und dann sind wir abends später noch Billard spielen gegangen und so. Was ich aber glaube, was passiert, und da kann ich mich auch gerne alt anhören, ist, dass du natürlich heute noch viel mehr anderer Reize ausgesetzt bist. Und jetzt wieder Tommy Schmidt bei Gemischtes Hack, weil er es gerade vor kurzem gesagt hat. Da ging es um dieses Bodybuilder-Bild von Scholz. Also wo man das Gesicht von Scholz auf einen Bodybuilder-Körper montiert hat. Und Leute schrieben drunter in den sozialen Medien, warum postet der sowas? Das ist doch unser Bundeskanzler. Und da sagte Tommy, wir müssen ganz dringend an der Medienkompetenz wieder arbeiten, dass Menschen auch Fake News von echten News unterscheiden können. Gerade jetzt, wo KI auf dem Vormarsch ist, zu sagen, was ist echt, was ist nicht echt. Weil die Macht der Bilder, die Verführung durch Bilder, aber auch durch eben falsche Tatsachen, die sich verbreiten. Und ich glaube, dass eine Generation, die eben auch diesem ausgesetzt ist und die zu großen Teilen, also genug sind auch bei mir hier immer noch auf dem Fußballplatz, aber die zu großen Teilen auch virtuell und online leben, dass man da echt aufpassen muss. Also Thema früher mal irgendwie Internetführerschein, da müssen wir echt irgendwie nochmal hinkommen. Bestes Beispiel ist ja hier der Kra, der AfD-Politiker, ja. Maximilian Kra, der ja eine unglaubliche Reichweite bei TikTok hat. Und wenn ich dann sehe, dass es am 21.03., also gar nicht so lange her, eine Tagesschau-Meldung gab, TikTok drosselt Reichweite von AfD-Politiker, dann weißt du doch, dass darin schon das Problem liegt. Wenn nämlich eine gewisse Unmut, eine gewisse Unzufriedenheit vorherrscht, weil Dinge vielleicht nicht so sind, wie man sie sich mit 16 sonst vorgestellt hätte. Und dann kommt jemand und fischt und sagt, hier, sei ein Mann, lad die Flinte durch, geh jagen, du bist ein guter Deutscher, sitz nicht zu Hause rum, sprich Frauen an. Also es ist ja, Böhmermann hatte eine Sendung darüber gemacht. Ja. Ein furchtbarer Typ, der aber natürlich sich heranwanzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da müssen wir, glaube ich, ganz doll aufpassen, dass nicht zwischen einer gewissen Obdachlosigkeit, also so einer, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, einer, früher hieß das im Deutschunterricht transzendentale Obdachlosigkeit, der Stürmer und Dränger, das habe ich mir noch behalten, dass zwischen dem Gefühl einer Obdachlosigkeit oder einer fehlenden Zukunft und dem, was in dieser Überflutung in den sozialen Medien, dass da nicht eine Generation verloren geht, die am Ende dann, weil sie den blauen Haken so geil findet, auch noch einen blauen Haken macht.
Komm, nächstes Thema.
Ungefiltert, Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann. So heißt das Buch, das am 14. Oktober, bitte.
Ja.
Also, am 14. Oktober 2024, das wäre ein Termin gewesen, zu dem in einer besseren Welt mutmaßlich die neueste Folge von Wetten, dass gelaufen wäre im ZDF. Das wird nicht so kommen. Stattdessen kommt ein Buch namens Ungefiltert von einem Autoren, der auf den Namen Thomas Gottschalk hört. Und der Vorabtext lautet: Er ist cool wie kein anderer Entertainer, Thomas Gottschalk. Für sein loses Mundwerk wird er vom Publikum geliebt. Die erfrischende Schlagfertigkeit, mit der er seinen Gesprächspartnern begegnet, war stets Teil der großen Show. Doch die Zeiten ändern sich. Wer einfach einen lockeren Spruch raushaut, riskiert einen Shitstorm. Mit einer guten Portion Selbstironie geht Thomas Gottschalk den Regeln wie den Fallstricken unserer Gesellschaft auf den Grund. Was hat sich verändert und warum müssen wir wirklich alle Sprachvorschriften beachten, bevor wir etwas sagen? Sollten wir sie ignorieren oder bahnen wir uns einen Weg durch das Dickicht an Geboten und Verboten, auf dem wir uns selbst treu bleiben und doch die Wünsche anderer respektieren? Klingt ein bisschen wie Peter Hane für Ondulierte. Ich möchte zunächst einmal vorwegschicken, im Gegensatz zu dir bin ich ja Fan von Thomas Gottschalk, mein lieber Lukas, finde es aber trotzdem bedauerlich, dass er den schwächsten Teil seiner letzten Wetten-Dass-Sendung, nämlich den Schlussmonolog, offensichtlich zum Startschuss eines Buches gemacht hat, dessen Dringlichkeit ich stark in Zweifel ziehen möchte.
Also, vergegenwärtigen wir uns nochmal diesen Abschied bei Wetten-Dass und den wichtigsten Satz: Bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, höre ich lieber auf. Um dann zu sagen: Ey, dann fange ich doch mit dem Shitstorm direkt wieder an. Und bin aber auch noch die, es tut mir leid, letzte Instanz, die dann sagt, was ein Shitstorm ist und was ein Shitstorm sein darf. Also ich habe mich als erstes gefragt, was ist das? Ist das Herbstblond 2 jetzt mit Klartextgarantie? So, das habe ich mich gefragt und dann habe ich wirklich auch in diesen Text, du hast ihn mir ja zugeschickt und ich dachte zuerst, du hättest den selbst formuliert als Satire, aber das ist ja tatsächlich der offizielle Verlagstext, wie er auch auf Amazon zu finden ist, vom Heine Verlag. Und dann, also da was reinzuschreiben wie: Er ist cool wie kein anderer. Und die erfrischende Schlagfertigkeit, das war vielleicht richtig, als ich noch im Ninja Turtles Pyjama und mit Erdnussflips in der Hand vorm Röhrenfernseher meiner Eltern saß und Wetten, dass geguckt habe. Das ist aber, wenn ich mal zurückrechne, mindestens 30 Jahre her. Das ist ja vorbei. Das ist ja mittlerweile ein Etikettenschwindel. Also du bewirbst ihn ja vollkommen falsch und alles, was seine Schwäche ist, wird ja hier zur Stärke umgedeutet. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sie das halten wollen und welche Rolle er dann da auch einnimmt. Und vor allen Dingen, wie sehr kann man sich denn selbst verkennen als die Medienperson, die man vielleicht noch ist?
Tja, ich weiß es auch nicht. Ich find's bedauerlich, dass es dieses Buches aus der subjektiven bedurft hat, weil ich glaube, das ist wirklich völlig unnötig, das zu tun. Genauso wie der Schlussmonolog auch schon völlig unnötig war, denn er hat ja zweifelsohne seine Größe und er hat auch immer noch seine Fähigkeiten. Aber diese Diskursanregung oder letzten Endes ja die Fortführung eines Diskurses, der meines Erachtens schon weitestgehend erledigt war Ende 2022, das jetzt noch künstlich am Leben zu erhalten. Ich meine, so ein Verlag freut sich natürlich, weil der sagt: Pass mal auf, Tommy, schreib das mal, das ist eine super Idee. Und der Tommy sagt: Ja, das ist eine gute Idee. Das schreibt hier Westerbeck, schreib mal auf und ich erzähle das jetzt mal. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen wird es so witzig, denn für eine Sache ist dieses Buch natürlich total gut. Es werden im Herbst 2024 auch noch ein paar andere Bücher erscheinen, die meines Erachtens mindestens genauso überflüssig sind und die immer selben ausgelutschten und ausgelatschten Diskurse wieder hochköcheln. Und die nehmen dann dieses Buch von Gottschalk natürlich als Sprungbrett, um ihr eigenes jämmerliches Buch zu bewerben, sodass man am Ende da sitzt und sagt: Sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Das sind so Scheindebatten, die geführt werden, während der Rest der Republik sich gerne jetzt auch mit anderen Themen beschäftigt, wie unter anderem Wohnungsnot, Inflation oder was weiß ich. Also es sind so Sachen. Das sind alles so Debatten, die kommen mir so unglaublich gestrig vor, wo ich sage: Wer braucht denn noch dieses Buch? Du musst doch jetzt nicht 300 Seiten über einen Schnitzel oder einen Schokokuss diskutieren.
Was ich so interessant finde, ist, dass die aus meiner Sicht Untoten der Popkultur sich immer wieder selbst an die Oberfläche spielen. Also wirklich Charaktere, mit denen ich groß geworden bin, weil meine Eltern in den 70ern und 80ern mit ihnen groß geworden sind. Also so sozusagen die Helden unserer Elterngeneration, die jetzt aber immer noch da sind, ja, und sich so verzweifelt an diesen einstigen schon vergangenen Ruhm klammern. Und ich weiß, dass Gottschalk ungefähr gute 13, 14 Jahre jünger ist als Didi Hallervorden. Aber ich musste sofort an Hallervorden denken, Palimpalim,
weil der
ja, sich ja vergangene Woche mit diesem Gaza-Gedicht wieder zu Wort gemeldet hat, wo du sagst, der Mann ist 88, der hat schon seine eigene Altersresidenz in Steglitz gebaut mit dem Schlosspark, diesem Schlosstheater, wo übrigens unser Freund Martin Semmelrogge auch demnächst auftreten wird. Aber warum müssen diese, und es sind ja meist Männer, immer wieder zurückkommen und immer wieder sagen, pass auf, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von mir. Jetzt schreibe ich als Didi Hallervorden nochmal, Palimpalim, ein Gedicht zum Krieg in Gaza. Und dann sage ich, oh, das ist jetzt aber komisch, dass das antisemitisch rüberkam. Ich mache noch ein 3-Minuten-Video und dann spiele ich nochmal in Honig im Kopf 2 mit Til Schweiger. So, das ist doch alles absurd. Und Thomas Gottschalk gehört für mich in diese Liga der nicht mehr so außergewöhnlichen Gentlemen. Und ich fand schon damals, vor 12 Jahren, als ich ja mit ihm zusammengearbeitet habe in der ARD, und dann war dieses wirklich absurde Experiment Gottschalk live, Gott sei Dank nach einem halben Jahr vorbei. Und dann ist er zum Supertalent gegangen und saß am Gameshow-Buzzer neben Dieter Bohlen. Und da dachte ich, da ist es doch spätestens vorbei. Da war der 63, das war damals noch Renteneinstiegsalter. Fahr doch einfach nach Malibu, genieß die Kohle, die du erwirtschaftet hast, freu dich, guck in Sonnenuntergang und schreib doch einfach am besten irgendwie deine Memoiren, aber aus so einer, weißt du, aus so einer Haltung, Mann, ging's mir gut. Was bin ich für ein Glückspilz gewesen? Weißt du, so mehr Franz Beckenbauer als Didi Hallervorden.
Das habe ich gern gehört.
Beziehungsweise gelesen, Nachspielzeiten, das Buch eines gewissen Lukas Vogelsang, der vor gar nicht so langer Zeit mit dem Buch Zeitlupen schon mal für Furore gesorgt hat, denn da hat er bedeutende Figuren des deutschen und internationalen Fußballs betrachtet, er hat sie porträtiert. Das ist jetzt wieder geschehen. Das Buch heißt Nachspielzeiten. Kann man jetzt schon als vollen Erfolg bezeichnen. Gerade eben war die Premiere. Lukas, warum kam es zu diesem Buch? Und wie soll man das sagen? Wie konnte man sich als Sportlerfigur dafür qualifizieren, von dir porträtiert zu werden?
Also, die Nachspielzeiten sind, wie auch die Zeit um zuvor, radikal subjektiv. Ich habe einfach, also mittlerweile einfach die große Gnade, das zu schreiben, worauf ich wirklich Bock habe. Weil ich sage, das ist, also der Fußball schreibt die besten Geschichten. Und ich sage, das sind meine besten Geschichten. Aber es fing tatsächlich damit an, dass eine Geschichte, die dir ja auch sehr bekannt ist, es nicht in die Zeitlupen geschafft hat, aus Platzgründen, und weil ich es auch zeitlich einfach nicht mehr schreiben konnte. Und das war der Griff in die Eier von Vinnie Jones und Paul Gascoigne. Eine absolute Ikone der Sport- und Boulevardfotografie. Also die Yellow Press hat damals Kopfstand gemacht vor Glück, dass es dieses Foto gab. News of the World hat es ja damals auf einer ganzen Seite gebracht am 7. Februar 1988. Und unsere Freunde von Hands of God hatten das in ihrem Shop von Beginn an als eines ihrer Kunstwerke. Und ich habe gesagt, wenn es die Kunst schon gibt, also das Bild gibt es schon, dann muss ich doch bitte auch die Geschichte dahinter erzählen. Ja, und dann habe ich mich da reingestürzt und ich musste jetzt ein paar Mal schmunzeln, weil ja gerade zwei Dinge passieren. Guy Ritchie ist ja wieder in aller Munde, nicht nur wegen The Gentleman auf Netflix, unbedingte Empfehlung, sondern ja auch wegen The Ungentlemanly Warfare, wie heißen die Jungs?
Das war ja, ich glaube ziemlich genau so. Übrigens ein Film, in dem jetzt Til Schweiger mitspielt,
genau,
und einen Nazi spielt, das, was er ja eigentlich nicht vorhatte.
Und Vinnie Jones hetzt und jagt aber wieder quasi durch Netflix, spielt da, glaube ich, den Gärtner. Und der ist ja einfach Fußballer gewesen, genannt die Axt, und wurde dann Hollywood-Star, weil er eben damals in Lock, Stock and Two Smoking Barrels, also Bube, Dame, König, Gras, und dann Snatch mitgespielt hat. Und das ist natürlich das Schönste für mich als Autor, der immer sagt, Fußball hat ja auch eine gesellschaftliche Relevanz. Also ich finde Geschichten immer dann am spannendsten, wenn sich Gesellschaft und der Fußball begegnen, wenn Politik mit reinspielt, wenn die Popkultur eine große Rolle spielt.
So, jetzt kommst du aber dann zu Stern TV am Sonntag, ne? Das ist die perfekte Vorlage, weil das ist ja im Grunde genommen, was du da beschreibst, das ist ja Stern TV am Sonntag, und da ist ja regelmäßiger Gast der Vater von Nico Thorsten Legert. Damit habe ich jetzt auch so ein bisschen den Namen des Vaters von Nico Thorsten Legert verraten. Thorsten Legert ist auch eine der Personen, die du in diesem Buch porträtierst. Also Otto Rehagel ist zum Beispiel auch eine der herausragenden Figuren, aber halt eben auch Thorsten Legert.
Ja, also Thorsten, also es war mir war es ja ein ganz, ganz großes Anliegen. Nicht nur, weil wir uns ja auch über den Dschungel kennengelernt haben. Also vor 10 Jahren durfte ich dich ja interviewen als den Mann hinter den Gags und ich habe es ja immer so ein bisschen begleitet und fand das wahnsinnig spannend, dass auch so viele Fußballer immer wieder den Weg in den Dschungel gesucht haben. Ich musste halt bei dieser Chico-Geschichte mit dem Geld auch sofort an das Wort Bauherrenmodell denken.
Ja,
Eike
ja.
Immel, also ein Mann, ohne den ich dieses Wort nicht kennen würde. Bauherrenmodell, dann hast du Jimmy Hartwig, Icke Hässler. Ich meine, Icke Hässler war Weltmeister. Jimmy Hartwig war Europapokalsieger mit dem HSV. Alles wirklich Panini-Stars. Also Leute, die man sich hat aufs Trikot drucken lassen. Die Namen, die klingen. Und die enden dann bei euch im Dschungel. Und das fand ich immer spektakulär und hab dem so ein bisschen nachgespürt. Warum eigentlich? Und wie ging es denen vor Ort? Weil es gab ja die den Dschungel total angenommen haben, nämlich wie Thorsten Legert. Aber es gab ja auch die Fraktion Icke Hässler, der einfach in der Hängematte lag, viel geraucht hat. Ja, und als sie ihm dann die Kippen weggenommen haben, gesagt, wenn die jetzt uns auch noch die Kippen wegnehmen, dann scheiße ich den vor die Kamera.
So
das hat der
ja.
Weltmeister gesagt. Und dann natürlich jemand wie Ansgar Brinkmann, der dann auch, ja, glaube ich, relativ schnell wieder ausziehen musste. Es ist ja so, das sagt so viel über den Menschen, weil natürlich in dieser Verwertungsmaschine Dschungel unter dem Druck auch dessen, was da rund ums Lagerfeuer passiert, auch sich der wahre Charakter oft
total
offenbart. Und so war es ja bei den Fußballern natürlich auch.
Dann wollen wir jetzt kurz ein paar Zeilen hören aus dem Buch und du hast für uns zum Abschluss der heutigen Folge Thorsten Legert vorbereitet, wenn ich mich nicht irre.
Ja, habe ich. Also Wahnsinnsüberleitung.
Ja, ja, ich habe dir doch jede Chance gegeben, aber du hast ja nicht aufgehört zu erzählen.
Das stimmt.
Da habe ich gedacht, du machst es einfach selbst.
Ne? Achso, ja, aber ich würde doch lieber anmoderiert werden von dir, dass du mir die Brücke baust.
Mein lieber Lukas, es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, aber immerhin ist er in gewisser Hinsicht wie bei Kafkas Verwandlung. Er hat sich nicht als Käfer, aber zwischen Käfern wiedergefunden. Es geht um Thorsten Legert.
Profis unter Palmen. Wer nun aber dachte, mit Ailton wäre in Sachen Wortwucher bereits der Höhepunkt erreicht gewesen, der irrte selbstredend. Denn der Dschungel, das war spätestens nach 3 Staffeln klar, konnte immer noch rauflustiger, großbusiger und vor allem breitbeiniger. Er musste, gesetzt der Serie, in jedem Winter wieder einen draufsetzen. So folgten Walter Freiwald auf Harry Weinfort, Mark Terenzi auf Jay Kahn, Michaela Schäfer und Georgina Fleur auf Gina Wild. Und so durfte irgendwann auch Thorsten Legert mit ins Camp. Ein Abwehrspieler, der den Angriff liebte. Ein Manndecker, der sich nie selbst von der Seite wich. Und der einst auf die sehr einfache Frage, wie er eigentlich zum Bodybuilding gekommen sei, sehr simpel, aber durchaus wahrheitsgemäß geantwortet hatte, immer die Kastropper Straße rauf. Legert war ein Krawallkicker, mehr Ecken als Elver, den sich RTL gar nicht besser hätte ausdenken können. Ein Jackson-Pollock-Gemälde aus Gewalt, Skandal und Irrsinn. Ein Schmerzensmann ehedem, der sich, sollte am Lagerfeuer doch mal Langeweile aufkommen, auch einfach eine Taschenlampe unter das sehr markante Kinn halten und ein bisschen von früher erzählen könnte. Ein gern gesehener Gruselgarant, der wahrscheinlich bestmögliche Buhmann. Denn Legerts Lebenslauf allein war schon Bewerbungsschreiben genug. Die zuständigen Redakteure mussten im Grunde nur durch ein paar alte Kicker-Sonderhefte blättern oder einen flüchtigen Blick ins Archiv der Bild-Zeitung werfen, um einen wirklich schlechten und damit natürlich sehr guten Eindruck zu bekommen. Keine Zweifel, Thorsten Legert war das Komplettpaket. Er konnte Spuren hinterlassen. Beim VfB Stuttgart etwa hatte er 1997 auf ein Poster, das sein Mitspieler Pablo Thiam, Sohn eines guineischen Diplomaten, mit Trinkflasche zeigte, kurz entschlossen das wirklich widerliche Wort Saft geschmiert. Ein Eklat, der ihm die unmittelbare Kündigung einbrachte. Und auf Schalke danach, mal wieder für gar nichts zu schade, hatte er sich während der Aufnahmen für das offizielle Mannschaftsfoto der Saison 2000-2001 seine weißen Shorts bis knapp unter die Achseln gezogen. Eine Mutprobe. Denn Olaf Thon und Andi Möller, im Bild neben und hinter Legert, hatten ihrem Mitspieler kurz zuvor und aus einer Laune heraus 1000 Mark versprochen. Sollte er sich trauen. Leicht verdientes Geld, dachte Legert. Und ein herrlicher Streich sowieso. Klar traute er sich, stand also dort in der Mitte und grinste. Als das Foto schließlich gedruckt wurde, lachte ganz Deutschland. Nur Legert lachte nicht mit. Rudi Assauer, Schalkes mächtiger Manager, hatte ihn mit einer saftigen Geldstrafe belegt. 20.000 Mark. Seine Rechnung, sie war mal wieder nicht aufgegangen. 2007 dann, nachts auf einem McDonald's-Parkplatz bei Remscheid, hatte Legat ein Samurai-Schwert aus seinem Kofferraum, dem Kofferraum seines Audis geholt und war damit auf einen Haufen Halbstarker losgegangen. Angebliche Notwehr. Die Jugendlichen, erklärte Legat hinterher vor Gericht, hätten ihn und seine Frau bedroht. Ein Gnadengesuch. Vergeblich jedoch. Denn auch hier musste er zahlen. 1.000 Euro an einen Verein für Bewährungsauflagen in Solingen. Und am Ende sogar das Schwert abgeben. Ein Erbstück immerhin. Legat, immer entwaffnend ehrlich. Es ging ihm damals, so erzählte er mir Jahre später in einem Interview für den Tagesspiegel, um Authentischkeit. Und er meinte das auch so. Thorsten Legat, klar, war ein No-Brainer. Wie gemacht für den Dschungel. Dann zog er ein.
Fantastisch. Meine Damen und Herren, das und mehr können Sie auch hören, denn Lukas Vogelsang ist auf Tour mit den Nachspielzeiten. Er ist unter anderem am 14. Mai in Essen. Am 10. Mai ist er in Köln. Die Termine sind ja sehr unvoll, also sind völlig durcheinander. Ist auch interessant, ne? Im Veranstaltungskalender am 4. Mai.
Dieser Veranstaltungskalender.
Aachen, ja. 13. Mai Dortmund, 20. Mai Münster, 30. April. Das ist also ziemlich naheliegend. Jetzt in Kassel. Guck mal, nach der Passion, ne? Geht's jetzt, gibt's das nächste Highlight. 15. Mai Mannheim, 17. Mai. Also unter Fußball MML auf der Seite von Fußball MML. Da gibt's natürlich die ganzen Tourtermine. Und das sei an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Es gibt ja nun wirklich nicht allzu viele gut geschriebene und noch weniger gut geschriebene Bücher über Fußball. Die Nachspielzeiten sind definitiv eines von diesen. Und dazu möchte ich dir ganz herzlich gratulieren, Lukas, und dir danken für deinen Einsatz heute hier. Kommen Sie doch gerne wieder, wenn Sie wollen.
Ja, ich danke dir. Und mein großer Wunsch für diesen Sommer ist, dass wir es zumindest einmal zusammen auf dem Platz zum Kicken schaffen.
Wäre das nicht schön? Das muss doch zu schaffen sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Es geht ja jetzt gerade erstmal richtig los.
Ne? Und pass auf, und wenn wir dann gefoult werden, dann nehmen wir den, der uns gefoult hat, aber mit in die Notaufnahme.
Ach so, ich dachte, der kriegt eine Schelle. Das ist sehr gut. Lukas, ich danke dir. Okay. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!